Ich möchte beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du wirklich der Mittelpunkt in unserem Leben bist. Ich möchte dich auch bitten, dass das so sein darf. Ich möchte dich jetzt auch bitten, dass das Wort, das wir hören dürfen und das wir in deinem, in der Bibel lesen, dass das bei uns auf fruchtbaren Boden fällt. Dass ein Same daraus entsteht, der Frucht bringt, dass es sich in unserem Handeln widerspiegelt. Amen. Begrüßen muss ich euch ja eigentlich nicht. Achtung, Jose. Gut. Das hat der Michi ja schon gemacht. Danke dafür. Auch danke dafür. Wäre es jetzt nur nicht Mango. Alles außer Mango. Nun ja. Ich darf heute unsere kleine Predigtreihe zum 1. Korintherbrief des Kapitels 7 zu Ende bringen. Eigentlich wäre das vor 3 Wochen schon dran gewesen. Allerdings hatten wir Corona zu besuchen. Der Besuch wollte nicht so schnell wieder gehen. Das darf ich jetzt nachholen. Ich hoffe, dass ihr trotzdem noch ein bisschen die Predigten vom Lukas, vom Manu und vom Samu im Kopf habt, weil es im Prinzip daran anschließt, vor allem an die Predigt vom Samu, wird es relativ nahtlos dran anschließen. Beim Vorbereiten des Textes, und zwar 1. Korinther 7, die Verse 25 bis 40, ist ein langer Text. Aber beim Vorbereiten und beim mich befassen mit dem Predigtext habe ich immer wieder an das Zeugnis, an den Bericht denken müssen, den die Inge Homm hier vor, glaube ich, 2 Wochen gegeben hat, zum 50. Hochzeitstag oder zu der Feier vom 50. Hochzeitstag, wie sie erzählt hat, dass sie ihre Hochzeit sozusagen ein bisschen nachgefeiert haben. Mich hat es inspiriert, vor allem die Art und Weise, wie Gott Gebete erhört über, ich weiß nicht wie viele Jahre hinweg, es war der 50. Hochzeitstag und die Sehnsucht hat relativ lang wahrscheinlich, oder das Gebet hat die Inge lang mitgetragen. Und es hat mir auch irgendwie nochmal einen Anreiz gegeben, mein Gebetsleben zu überdenken und hat mich auch irgendwo inspiriert. Das soll aber nicht das Thema sein, ich wollte es nur nochmal sagen, also nicht das Thema Gebet. Falls ihr jetzt nicht wisst, was sie da berichtet hat, ich glaube, sie ist heute nicht da, aber ihr könnt bestimmt auf sie zukommen und sie nochmal fragen, sie wird es bestimmt freudig nochmal erzählen. Ich habe mir aber in dem Zuge gedacht, warum feiern wir eigentlich 50 Jahre Ehe? Warum feiern wir so Jubiläen? Was gibt es da für einen Grund, dass wir 50 Jahre Hochzeit feiern? Ja, zum einen, klar, es ist nicht mehr selbstverständlich heutzutage, dass Ehen so lang halten. Ein Grund dafür wird wahrscheinlich sein, dass Beziehungen einfach Zeit kosten, Arbeit sind, die strengen an, ja. Auch wenn Nadie, meine Frau und ich nur 4 Jahre miteinander verheiratet sind, ich könnte ihr wahrscheinlich jedes Jahr ein 50-jähriges Hochzeitsjubiläum austragen, allein dafür, dass es mit mir aushält. Mein Vater nickt. Also. Es ist anstrengend und deswegen feiern wir es ja auch. Weil es auch was Schönes ist. Aber gleichermaßen habe ich mir dabei gedacht, was ist denn eigentlich mit unseren Singles? Was ist mit unseren Ehelosen? Und darum geht's auch ein Stück weit in dem Text. Ich werde den Text, dadurch, dass er so lang ist und so viel ist, so ein bisschen unterstückeln. Ich werde ihn nicht chronologisch vorlesen, also nicht die Verse 25 bis 40 durch, sondern mal einen Teil davon, mal einen Teil davon, dann wieder aus der Mitte. Wenn ihr den Text nochmal lesen wollt daheim, der Reihe nach, würde ich euch ermutigen, macht es. Da steckt sehr viel drin. Ich werde nicht alles, was da drin steckt, behandeln können. Manches wird auch unter den Tisch fallen. Aber ich werde den Text jetzt einen Abschnitt vorlesen und es wird nicht vorne an einem Beamer sein. Mich zumindest, wenn ich einen Text sehe oder irgendwas auf dem Beamer, dann lenkt mich das ab. Ich bin eher audiovisuell. Ich gebe euch jetzt die Chance rauszufinden, ob ihr das auch seid. Ich lese 1. Korinther 7, die Verse 25 bis 28 aus der neuen Genfer Übersetzung. Da steht, nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn, aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Erstmal der Teil. Direkt am Anfang sehen wir, Paulus schreibt hier zu eurer Anfrage, also muss es eine Frage gegeben haben, die die Korinther ihm gestellt haben. Und wir sehen das, wir wissen das noch von den vorherigen Predigen, dass da immer wieder Fragen behandelt wurden, die die Korinther an Paulus hatten. Vor allem in Bezug auf Sexualethik, auf Ehe im Allgemeinen. Genau. Und hier geht es jetzt eben drum, was ist besser, verheiratet zu sein oder allein zu bleiben. Jetzt gibt es wahrscheinlich, also wenn wir die zwei Parteien sehen, dann gibt es vielleicht manche Verheiratete, die sagen, hey, ist besser alleine zu bleiben. Es gibt aber bestimmt auch manche Ehelose, die sagen, ich wünsche mir Ehe. Ja. Und Paulus behandelt hier im Prinzip eine Frage, die Jesus nicht explizit eine Antwort zugegeben hat. Das vielleicht so im Hinterkopf behalten. Wie geht Paulus damit um? Wie beantwortet er das? Und welche Argumente zieht er dazu? Im Prinzip deutet Paulus dann auch auf eine gegenwärtige Notsituation hin, die bedrängte Zeit, in der wir uns befinden. Und wir wissen, dass es um 51, 52 nach Christus im griechischen Raum des Römischen Reiches eine Hungersnot gab. Der Weizen war knapp und ja, das war eigentlich für die Bürger des Römischen Reiches ein Schock. Also es gab es nicht. Man hat gedacht, das Römische Reich kann alle versorgen, man ist wohlhabend, das kann nicht vorkommen. Und so war es dann, so ist es dann gekommen. Und wahrscheinlich in Anbetracht dieser Hungersnot haben sich die Korinther an einen Vers erinnert, den Jesus ausgesprochen hat. Und der steht in Lukas 21, Vers 23. Und da sagt Jesus, wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Denn es wird eine große Not im Land herrschen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. So eine Not hat es vorher nicht gegeben. Jetzt gibt es so eine Not. Und das, was ihnen einfällt, ist, dass Jesus gesagt hat, dass so eine Not kommen wird. So. Und dann denken sie daran, hey, wie schwer wird es sein, hier ein Kind im Bauch zu haben oder ein Kind zu stillen, sich um ein Kind zu kümmern. Deswegen kommen sie zur Schlussfolgerung, am besten ist, gar nicht zu heiraten. Und wahrscheinlich entspringt daraus die Anfrage, die sie an Paulus gestellt haben. Und Paulus antwortet erstmal so, wie es in den vorherigen Versen war, die Predigt vom Samu. Wenn du verheiratet bist, bleib verheiratet, unbedingt. Wenn du nicht verheiratet bist, dann versuche nicht zu heiraten oder setze nicht alles dran zu heiraten. Samus Predigt war ja auch, bleib in dem Stand, in dem du bist. Versuch nicht, deine Situation mit aller Gewalt zu ändern. Und hier haben wir dann den Übergang, eben das nahtlose Übergehen zum Thema Ehe oder Single bleiben. Gerade dieses, was Paulus in Vers 27 sagt, wenn du nicht an eine Frau gebunden bist, dann bemühe dich nicht, eine Frau zu suchen oder eben versuche nicht, die Bindung aufzulösen. Dieser Begriff bemühe dich, der beschreibt hier etwas mit ganzem Eifer erstreben, also mit aller Gewalt versuchen, das zu ändern. Also alles daran zu setzen, das zu ändern. Okay? Also heißt, wenn ich nicht verheiratet bin, alles dran zu setzen, zu heiraten. Und wenn es mit Gewalt sein muss, zum Beispiel. Es ist jetzt auch so, dass er dann die Verse nachschreibt, wenn du heiratest, du sündigst nicht, es ist gut. Ja, wir erinnern uns, Gott sagt selbst am Anfang der Schöpfung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dem will Paulus auch gar nicht widersprechen. Er sagt nur hier, er beschreibt eben was, dass man nicht sein ganzes Sein alles daran ausrichten soll, eine Frau zu finden oder die Ehe zu lösen. Und da wissen wir auch, Lukas Predigt über Scheidung. Paulus hatte die Meinung und hat es auch aus der Bibel hergeleitet, dass man sich nicht scheiden lassen soll. Also die Frage steht sowieso außen vor. Gut, ich bin verheiratet. Und aus der Position heraus, jemandem zu sagen, der ehelos ist, hey, bleib ehelos, das ist besser. Das ist einfach, oder? Das ist irgendwie paradox. Ich habe es nicht hinkriegt, aber du, ganz sicher. Und ich erinnere mich noch, ich bin seit 5 Jahren nicht mehr Single und bis dahin war ich ständig Single. Und ich erinnere mich noch dran, wie es für mich war und frage mich so, hätte ich die Energie, die Gedanken und die Mühe, die ich mir gemacht habe, eine Partnerin zu suchen, hätte ich die für Gott eingesetzt, hätte ich mit Sicherheit sowas von viel mehr von Nutzen sein können. Aber so wie wir auch in Manus Predigt gehört haben, ist ehelos bleiben eine Gabe. In Vers 7 schreibt ja Paulus, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Wenn ihr die Gabe der Ehelosigkeit nicht habt, dann steht es euch natürlich frei, eine Partnerin oder einen Partner zu suchen. Das ist hier gar nicht zur Debatte. Dennoch sollte Gott an erster Stelle stehen. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst und mit mir selbst bin, dann war das bei mir nicht immer der Fall. Und das ist auch heute nicht. Jetzt habe ich das Thema Partnerin abgeschlossen, ja. Es gibt aber noch andere Themen. Ich kenne diese Sehnsucht nach Zweisamkeit. Ich wollte einfach jemanden haben, jetzt wird es persönlich, der mich annimmt mit meinen Marotten, der meine Liebe annimmt und der mich liebt, egal was. Ich wollte mich geliebt fühlen. Ich wollte aber auch, dass jemand meine Liebe annimmt. Und ich dachte, es wird mich glücklich machen, das wird mir Erfüllung bringen, alles Mögliche. Und ganz ehrlich, ich liebe meine Nadi, ich liebe auch meinen Levi, aber ich glaube, das sind einige hier, die mir bestätigen können, das, was ich gerade beschrieben habe, das kann dir der Ehepartner nicht geben. Und das wird man in der Ehe nur bedingt finden. Und das müssen unsere Ehepartner uns auch gar nicht geben. Will ich nur eine Beziehung, damit ich mich gut fühle oder damit ich ein Selbstwertgefühl daraus ziehe, dann mache ich mich ja abhängig. Ich weiß nicht, dann nutze ich ja meinen Partner aus. Dann geht es nicht um diese wechselseitige Beziehung, da geht es um mich, was egoistisch ist. Und ich tue meinem Partner quasi damit Unrecht. Und früher oder später wird sowas, wenn es nicht behandelt wird, krachen. Es wird zu Konflikten kommen. Im Prinzip das, was ich in so einer Beziehung gesucht habe, das kann ich nur bei Gott finden. Annahme, Vergebung, Liebe, so wie ich bin. Er hat mich so geschaffen, wie ich bin. Und das kann ich nur bei Gott finden. Jetzt, ich würde gern 15 Jahre in die Vergangenheit reisen und mir das meinem jüngeren Ich um die Ohren haue. Aber ich weiß, dass ich nicht auf mich gehört hätte. Ganz sicher nicht. Genau, vielleicht das einfach so. Ja, ich bin verheiratet, aber ich kenne auch die andere Seite zumindest ein Stück weit. Und sehe es auch aus einem seelsorgerlichen Aspekt heraus. Ich weiß, dass da Sehnsucht ist, Sehnsucht sein kann. Ich möchte euch aber auch ein bisschen die Illusion nehmen, nach meinen jahrelangen 4 Ehejahren Erfahrung. Das Wort des Paulus in Vers 26 mit am besten übersetzt, indem er sagt, es ist am besten, nicht zu heiraten, das wird im Sinne von nützlich, förderlich, trefflich genutzt. Also vom Nutzen her, was praktischer ist quasi. Und er verschärft dieses Beste, diese Thematik, diese Nützliche sogar noch auf verschiedene andere Bereiche. Und ich möchte die Verse 36 bis 40 lesen. Vielleicht denkt jemand, er verhalte sich nicht richtig gegenüber seiner Verlobten, wenn er sie nicht heiratet. Vielleicht ist sein Verlangen nach ihr so stark, dass für ihn nur Heiraten in Frage kommt. Nun, dann soll er tun, was er vorhat. Er begeht damit keine Sünde. Die beiden sollen ruhig heiraten. Jemand anders hingegen ist zu der festen Überzeugung gekommen, dass es besser ist, wenn er ledig bleibt. Es fällt ihm nicht schwer, auf die Ehe zu verzichten und er kann seine Entscheidung aus freiem Willen treffen. Wenn er daher beschließt, seine Verlobte nicht zu heiraten, handelt er ebenfalls richtig. Beide treffen also eine gute Entscheidung. Der, der seine Verlobte heiratet und der, der ledig bleibt. Besser ist allerdings der zweite Weg. Eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will, vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie dem Herrn. Besser ist es allerdings für sie, wenn sie nicht noch einmal heiratet. Wenigstens ist das meine Meinung und ich denke, dass auch ich den Geist Gottes habe. Auch hier wieder zweimal, einmal im Bezug auf die Verlobten und einmal in Bezug auf die Verwitweten, dieses Besser im Sinne von nützlich, trefflich, praktisch, genau. Und wenn wir jetzt irgendwie gut und besser hören, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich in meinem Denken, dann sind wir ja hier in Deutschland so geprägt, wenn etwas besser ist als das andere, dann muss das andere schlecht sein, weil es ist ja nicht so gut wie das andere, also schlecht. Ja. Aber hier ist dieser Begriff gar nicht so genutzt und auch die Bibel nutzt den in dem Fall hier nicht so. Ich habe mir mal ein paar Beispiele überlegt, wie kann man das darstellen. Und wir kennen ja alle den VfB Stuttgart und den FC Bayern. Ja? Jetzt wissen wir natürlich, der VfB Stuttgart spielt besser Fußball als der FC Bayern. Okay, ich habe eigentlich nicht erwartet, dass irgendeine Rückmeldung kommt, weil unsere Männer ja auf dem Getaway Days Wochenende sind. Wie ihr seht, ich kenne mich nicht mit Fußball aus, wirklich nicht. Danke. Nur weil die eine Mannschaft besser Fußball spielt, heißt es doch nicht, dass die andere Mannschaft schlecht spielt. Oder nehmen wir mal Plastikdosen oder Tupperware. Ja, Tupperware teuer. Ich für meinen Teil finde normale Plastikdosen besser. Die sind nicht so, da kriegt man nicht so Ärger, wenn man sie verliert. Oder verschimmeltes Brot drin aufbewahrt. Tupperware, ja, lebenslange Garantie. Wobei meine Frau mich gestern darauf hingewiesen hat, das ist nicht mehr so. Also ein Verkaufsargument weniger. Qualitativ hochwertiger, langlebiger, wie auch immer. Aber es sind Plastikdosen. Ja. Nur wenn Tupperware vielleicht besser ist, heißt es nicht, dass normale Plastikdosen schlecht sind. Es soll keine Abstufung des Guten stattfinden, wenn Paulus vergleicht, Single sein, ehelos bleiben oder verheiratet sein. Vielleicht kann man es auch vergleichen wie so ein 50-Kubik-Roller und ein Fahrrad. Ja? Je nachdem, wie sportlich man ist und je nachdem, was für ein Fahrrad man hat, kann man die gleichen Geschwindigkeiten damit zustande bringen. Man kommt bei Kurzstrecken wahrscheinlich auch ähnlich schnell zum Ziel, je nachdem, wie hügelig es ist. Aber je nachdem, was ich damit erreichen will, ist das eine besser geeignet und das andere würde immer noch funktionieren. Ja? Wenn ich jetzt irgendwo an See will, baden, dann ist wurscht, wenn ich mit Fahrrad fahre, dann habe ich vorher noch sportliche Betätigung, Spaß und so weiter. Ich bin verschwitzt, kann ja ins Wasser. Wenn ich aber zu einem Treffen gehe, dann wäre es vielleicht geschickter, vor allem bei den Temperaturen, ich nehme den Roller. Ich hätte immer noch die Möglichkeit, mit Fahrrad hinzufahren, wenn es mein Gegenüber nicht stört, dass ich dann halt nass bin. Das eine ist in dem Fall vielleicht besser geeignet, das andere ist aber immer noch gut. Aber besser in welcher Hinsicht meint Paulus an der Stelle? Es ist wichtig, dass Paulus dieses besser nicht im geistigen Sinne benutzt, dass ehelos bleiben irgendwie eine geistige Disziplin ist, die uns ans nächste Level unserer Geistigkeit hebt und wir deswegen viel heiliger sind als andere. Überhaupt nicht. Das will er nicht damit sagen. Es geht hier um einen praktischen, um den nützlichen, um praktische Vorteile des Ledigbleibens. Und warum er das so argumentiert, das sehen wir nachher noch. Er geht sogar so weit zu sagen, dass es sogar besser ist, die Verlobung zu lösen und ledig zu bleiben, wenn sich beide Teile, beide Parteien dazu entscheiden, ledig zu bleiben, wenn sie ihren Sexualtrieb unter Kontrolle haben, quasi, sagt er. Und interessant ist, im jüdischen Recht hat ein Verlöbnis fast dieselbe rechtliche Qualität wie eine vollzogene Ehe. Und auch im römischen Recht, also worunter Korinth ja fällt, hatte ein wechselseitiges Eheversprechen im Verlöbnis auch rechtliche Wirkungen, die über eine normale Sitte, dass man halt eigentlich dann auch heiratet, hinausgeht. Also es gab da auch Bindungen. Und trotzdem sagt Paulus gegen die damalige Sitte hinaus, es ist besser, ledig zu bleiben. Also muss es schon auch eine gewisse Gewichtung haben. Eben die Voraussetzung, wenn man Kontrolle über sein sexuelles Verlangen hat. Oder, wie er es in den Versen davor sagt, wenn man die Gabe dazu hat. Sicherlich sollten wir uns die Frage schon stellen, bevor wir uns verloben. Wir haben einen Vorteil, den Korinthern haben wir einen Vorteil gegenüber. Wir wissen, was Paulus hier schreibt. Wir haben es schon vorher gehört. Vielleicht gab es ein paar Korinther, die schon verlobt waren. Das heißt jetzt nicht, ich gehe jetzt in irgendeine Verlobung rein und sage, ja, ich habe ja immer noch die Chance. Bitte nicht. Wir wissen schon diesen Gedankengang im Vorhinein. Und Paulus führt dasselbe auch in Bezug auf Verwitwete aus. Er sagt, es ist besser, allein zu bleiben, wenn du kannst. Es besteht keine Sünde dabei. Es ist keine Sünde, wenn du nochmal heiratest. Die einzige Vorgabe, die er gibt, ist, es sollte jemand sein, der auch dem Herrn gehört. Wenn man das jetzt so sieht, dann ist das vielleicht auch in unserem Denken irgendwas, das da widerspricht. Prinzipiell kann man hier sehen, Paulus verleiht der Ehelosigkeit eine Art von Würde. Er spricht den Korinthern zu, dass es besser ist, ehelos zu bleiben. Und damals war das eigentlich unvorstellbar. Vor allem für die Frau hat das eigentlich quasi existenzielle Not bedeutet. Ja, es war kaum möglich, dass sie überlebt, weil der Mann gesorgt hat, arbeitet und wie auch immer. Und Paulus führt hier quasi auf, dass es besser ist, alleine zu bleiben, um dem Herrn zu dienen. Alleine für Gott. Und wenn man aussieht, dass man damals eher aus wirtschaftlichen Gründen geheiratet hat, Manu hat erwähnt, dass in seiner Predigt, dass ja auch, wenn man arm war, jemand kommen konnte und sagen, ich kaufe deine Tochter, und dann hat man sie geheiratet. Ja, es war eher aus wirtschaftlichen Gründen, nicht die typische Liebesehe, die wir heutzutage kennen, oder kennen sollten, zumindest bei uns in der westlichen Kultur, sondern es ging da hauptsächlich um wirtschaftliche Gründe. Das heißt, das, was er sagt, hatte für die Korinther noch viel größere Auswirkungen, als sie bei uns der Fall wären. Und warum Paulus so denkt, das führt er in den Versen 29 bis 31 aus. Und da schreibt er, eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Kurz, Mango. Mit den Versen, die Paulus hier schreibt, wiederholt er eine Aussage Jesu, die wir in Lukas 17, die Verse 27 bis 29 lesen können. Und die möchte ich auch kurz vorlesen. Und zwar sagt Jesus da, die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. Im Prinzip sagt Paulus hier oder meint Paulus hier, dass es immer schneller dem Ende der Welt zugeht. Und dass wir uns nicht verhalten sollen wie die Menschen zu Zeiten Noahs oder die Menschen zu Zeiten Lots, weil wir wissen, dass das Ende der Welt kommen wird. Gut, das hat man den Leuten damals auch gesagt, aber sie haben es nicht beachtet und wir sollen nicht genauso handeln. Wir sollen uns nicht von den Sorgen des Alltagslebens oder von aktuellen Nöten unser Handeln bestimmen lassen. Wir sollen uns nach Gott richten und so auch in der Frage des Ehelosbleibens oder des Heiratens. Und weil wir Christen wissen, dass die letzte Stunde angebrochen ist, wir wissen nicht, wie lange das dauert und wann es kommt, ziehen wir eigentlich in unserem Alltagsleben die notwendigen Konsequenzen. Die Zeit, bis Jesus wiederkommt, ist begrenzt und der Zeitpunkt ist gesetzt. Quasi, wir sind von dieser Welt, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und das Vergehen der Welt ist bereits im Gange und das Neuwerden, die neue Gestalt der Erde ist schon bereits angebrochen mit dem Tod und der Wiederauferstehung Jesu. Deshalb sollten wir in unserem Handeln von der vergehenden Welt unterscheiden. Das zu dem Abschnitt, warum Paulus meint, dass man eher ehelos bleiben soll. Und er führt es jetzt weiter aus, in den Versen 32 bis 35. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich, so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um die Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Im Prinzip geht es darum, dass man als Verheirateter sich auch um seine Partnerin, seinen Partner kümmert, um seine Familie kümmert. Und das ist für Paulus selbstverständlich. Ja. Später im Korintherbrief sagt er auch, dass in diesem Ehegeschehen, in der Liebe, die man gegenseitig sich gibt, Gott hoch erfreut ist. Ja. Es ist ganz klar, dass wenn du verheiratet bist, nicht nur für Gott da sein kannst. Punkt. Jemand, der ledig ist, hat die Chance, zumindest nicht auf einen Partner achten zu müssen. Es gibt mit Sicherheit genügend andere Dinge, die zum Alltagsleben und dazugehören und die unsere Aufmerksamkeit fordern. Aber in dem Bezug, sagt Paulus, ist der Aufwand, einen Ehepartner zu haben, so hoch, dass es eben uns ein Stück weit an diese Welt bindet, weil das, was in dieser Welt passiert, auch Einfluss auf unseren Ehepartner hat. Was wichtig ist, er sagt ja hier, er kümmert sich um die Dinge des Herrn, wenn man nicht verheiratet ist, oder man kümmert sich um die Dinge, die den Ehepartner betreffen. Das soll hier nicht um positives Kümmern um den Herrn und negatives Kümmern um den Ehepartner gemeint sein. Auch wieder nicht dieses Abstufen des Guten. Es ist einfach beides gut und richtig. Natürlich, die Priorität liegt bei Gott. Er sagt ja auch, dass im Prinzip auf Gott auch ein Verheirateter leben soll, als wäre er es nicht oder sie es nicht. Es geht um die Priorisierung. Und wenn wir uns nochmal zurückversetzen in die Situation der Hungersnot in Korinth, wie schwer muss es sein, seine Familie hungern zu sehen, leiden zu sehen? Ich meine, wir können uns mit unseren ukrainischen Freunden unterhalten, die werden uns davon Geschichten erzählen können. Wie schwer muss es sein, seinen Partner leiden zu sehen? Und dann zu wissen, das Leid wird kein Ende nehmen, bis Jesus wiederkommt. Im Prinzip meint Paulus deswegen, es ist praktischer, wenn man nicht sich noch um jemanden anderen Sorgen machen muss, sondern sich wirklich ganz auf das Wiederkommen Jesu ausrichten kann. Dabei müssen wir keine Angst haben. Wir erinnern uns auch an die Predigt von Achim letzte Woche. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Ja? Und die Katastrophen und alles, was Schreckliches in dieser Welt passiert, sind Vorzeichen wie Wehen bei einer Geburt. Paulus meint es hier in dem Bezug auch praktisch. Einfach, du kannst dich um den Herrn kümmern, du bist nicht geteilt, du musst nicht dir noch unnötige Sorgen machen. Aber was auch wichtig ist, Paulus hat die Ehe nicht abgelehnt. Er schreibt ja, wer verheiratet ist, soll die Ehe nicht lösen. Es geht nicht darum, so jetzt geistige Disziplin, ich löse meine Ehe, damit ich wieder ganz für Gott da sein kann. Das ist nicht Sinn und Zweck und das soll man auch bitte nicht mitnehmen. Er sagt, dass es im Prinzip seine Meinung ist. Er betont es sogar zweimal. Seine Meinung hat natürlich durch das Amt, das er hat, von Gott als Apostel Gewicht. Aber er möchte die Korinther von unnötiger Sorge bewahren. Und durch den Satz in Vers 35, ich sage euch das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken, vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Ich will einfach sagen, dass man sich nicht an das, was er sagt, zwanghaft halten muss. Es ist kein neues Gebot, es ist nicht jedes 11. Gebot zu den 10 Geboten dazu oder wie auch immer. Es geht hier darum, eine Meinung wiederzugeben, die natürlich Gewicht hat, die man bedenken sollte, wenn man sich entscheidet, will ich heiraten oder will ich Single bleiben. Er möchte einfach die Vorteile des Ehelosbleibens nüchtern darlegen. Der Text hat viel Aspekte, viel Inhalt, vieles, das ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe. Aber was bedeutet es in unserem Handeln, in unserem Umgang damit? Zum einen können wir hier auch sehen, wie wir mit Fragen umgehen können, auf die die Bibel nicht eine ultimative Antwort gibt. Ja? Paulus antwortet ganz im Sinne Jesu, ganz im Sinne der Nachfolge. Es geht hier nicht darum, einen Vorschriftenkatalog anzufertigen, wo man dann für jede Einzelsituation das Muss an Verhalten darlegt, sondern im Hinterhergehen von Jesu, dem Hinterhergehen Jesu, sich um sein Reich kümmern, sich die Frage zu stellen, was passt hier? Und wir sehen, dass Paulus eben auch mit der Wiederkunft Jesu hier argumentiert. Ich finde es ganz interessant, vielleicht hilft euch das, wenn ihr selber noch Fragen habt, die noch nicht beantwortet sind, dieses Schema anzuwenden. Andererseits, wir sehen ja auch, damals, wenn du unverheiratet geblieben bist, dann hat es vor allem bei den Frauen auch ein Makel bedeutet. Also die wurden teilweise dann angeschaut wie, oh, mit der stimmt irgendwas nicht. Und ich, so wie Paulus auch immer wieder in seinen Briefen schreibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann gemeint hat, ja, die solle dann die Gemeinde in Korinth soll dann sie sich selbst überlassen. Nein, wir haben Verantwortung als Gemeinde für uns gegenseitig. Und auch wenn sich jemand entschließt, ehelos zu bleiben, dann hört diese Verantwortung nicht auf. Wir haben die Aufgabe, als Gemeinde nacheinander zu schauen. Und wie auch immer das aussehen kann. Ich habe eine Vorlesung gehabt zum Thema Ethik und da gab es einen Teil, der hieß Ethik des Single-Daseins. Und es war eine Frau, die war an die 60 und hat sich entschieden, ehelos zu bleiben. Und sie hat gesagt, es gab so ein Netz an verschiedenen Frauen, die sich dazu entschieden haben. Sie hat gesagt, es gab Leute, die angeboten haben, hey, wir wissen, du hast dich entschieden, ehelos zu bleiben. Wir möchten aber, dass du trotzdem Teil an Familie hast und wir nehmen dich mit in unsere Familie auf. Die war dann Teil der Familie, alles wurde in einen großen Pott geschmissen, also die Einkünfte, alles quasi wie ein neues Familienmitglied. Natürlich, das Sexuelle oder das Geschlechtsverkehr in dem Sinne, das könne sie nicht ihr ersetzen oder den Person ersetzen, aber das Familiäre, das Zwischenmenschliche, dazu haben wir die Chance. Fand den Gedanken interessant, wollte ich mit euch teilen. Vielleicht für die kleine Kinder haben, das ist noch ein Babysitter mehr im Haus. Ja. Oder ein anderes Beispiel war zum Beispiel, dass eine Freundin von der Nadine und von mir gesagt hat, dass sie die schlimmste Zeit für sie als Single ist nach dem Gottesdienst sonntags. Alle machen was zum Essen aus, gehen nach Hause, haben ihre Familienzeit, wie auch immer. Und man geht wieder zurück in seine Einsamkeit. Vielleicht da auch den Blick aufzuhalten und sich zu fragen, hey, vielleicht können wir auch da ein Stück weit Teil an unserer Familie teilhaben lassen, ein Stück weit Beziehungen leben, zum Essen einladen, wie auch immer. Ein verrücktes Beispiel, im Hinblick auch auf dieses 50-jährige Jubiläum von Inge und Roland. Es gibt auch Personen, die sagen, hey, ich entschließe mich ehelos zu bleiben nach langem Nachdenken, nach dem, hey, ja, ich habe die Gabe, Gott hat mir die Gabe gegeben und ich habe Kontrolle über mein Sexualverlangen. Ich möchte zur Ehre Gottes ehelos bleiben. Die haben dann auch so eine Art Zeremonie abgehalten in dem Gottesdienst und haben sich auch einen Ring angesteckt als Zeichen dafür, dass sie quasi wie mit Jesus verheiratet sind. Vielleicht, weiß nicht, würde das dem einen oder anderen zusagen. Und sowas kann man auch feiern. Ja? Das ist ein Datum, das können wir feiern. Wir können auch feiern, dass Leute sich entscheiden, für Gott da zu sein. Vielleicht noch ein Satz zum Thema Sexualität. Ich glaube, wenn wir über Ehe und Single-Dasein sprechen, dann müssen wir auch dieses Thema ein Stück weit anreißen. Single und ehelos zu bleiben, bedeutet auch, auf Geschlechtsverkehr zu verzichten. Sex ist Teil von Sexualität. Aber Sexualität hat noch so viel mehr Facetten und beschreibt nicht nur den ehelichen Vollzug allein. Sexualität beginnt bereits bei der Kleiderauswahl, wie ich mich als Frau oder Mann in Szene setzen möchte, aber auch wie ich auf das Aussehen vom anderen reagiere, wie ich mich dazu äußere. Auch die Art und Weise, wie ich mich artikuliere, wie ich mich auftrete oder wenn ich Sport mache, um mich fraulicher oder männlicher zu fühlen, hat es was mit Sexualität zu tun. Das Thema Sexualität als Single, das kann ich an der Stelle nicht bearbeiten, weil einfach die Zeit nicht reicht und das Thema viel komplexer ist, als wir uns das vorstellen. Aber es wäre, also das Thema, was sagt die Bibel zu Sexualität als Single? Ja, besonders bei dem Thema Sexualität zeigen sich die Folgen des Sündenfalls, wie sehr der gute Gedanke Gottes hier korrumpiert wurde. Ja, die Folgen davon erkennen wir hier in unserer Umgebung schon allein. Ich denke, Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen mit all unseren Eigenarten und glaubt, dass Sexualität in der Ehe ihren Gipfel erreicht, definitiv. So war es von Gott gedacht. Und trotzdem stehen wir in der Gefahr, aus diesem guten Gedanken Gottes etwas rein Ich-Bezogenes zu machen, etwas rein, das mit mir zu tun hat und wovon ich was habe, das im Prinzip nach etwas sucht, das diesen ehelichen Gipfel ersetzen kann. Und Beispiele, wie gesagt, finden wir dazu viele. Wir haben ja auch gehört, dass Paulus meint, wenn du dein Verlangen zügeln kannst, dann bleib ehelos. Man soll nicht was anderes finden, das dem ähnlich ist, nur damit man Single bleiben kann. Das sagt Paulus nicht. Paulus behandelt das Thema eigentlich recht nüchtern, ja, dieser Aspekt. Aber aufgrund dessen einfach zu sagen, dass alles, was mit Sexualität zu tun hat, für Alleinstehende verboten ist, das kann ich an der Stelle nicht behaupten und das wird der Sache meiner Meinung nach auch nicht gerecht. Das Thema ist zu vielschichtig, um es hier in so einer Kürze zu behandeln und es wird sich sicherlich lohnen, nochmal was drüber zu hören und sich damit zu befassen. Aber letzten Endes ist Geschlechtsverkehr der Ehe vorbehalten und ein Ledigbleiben bedeutet dahingehend Abstinenz. Dennoch, es ist keine geistige Disziplin. Es geht nicht darum, dass jeder das erreichen muss, weil er nur dann der wahre, echte Christ ist. Es ist eine Gabe, die der Geist Gottes schenkt. Und was passiert, wenn man Ehelosigkeit als rein geistige Disziplin nimmt? Na, das sehen wir in unserer Kirchengeschichte, was das für Folgen haben kann. Dienste, die in Verbindung mit Ehelosigkeit oder wo vorausgesetzt wird, dass du ehelos bist, wenn man sich nicht mit dem Thema Sexualität befasst und einfach, ja, sag ich, bleib ehelos und dann mache ich den Dienst und so, dann wird es an einer gewissen Stelle vielleicht rausbrechen können, weil wir Menschen schwach sind. Und wir sehen Missbrauchsfälle, wir sehen sexuelle Übergriffe in Kirchen. Aber im Prinzip, ob wir Single oder verheiratet sind, das, was oberste Priorität hat, ist Gott. Wir sollen ihm dienen und ihm folgen. Und wir sollen uns daran erinnern, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und es soll uns einfach begleiten bei unserem Handeln, bei unseren Entscheidungen, bei unserem Leben, in unserem Alltag. Und zum Schluss möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du Single bist, Gott zu fragen, ob er dir die Gabe der Ehelosigkeit gegeben hat. Vielleicht willst du sie gar nicht. Aber schon allein wir als Gemeinde profitieren unglaublich von Leuten, die Single sind, weil sie sich hier unglaublich für Gott einsetzen. Und wenn du so jemand bist, der sich mit ganzem Eifer für den Herrn einsetzt, dann möchte ich dir danken, in Stellvertretung der Gemeinde, dir von ganzem Herzen danken und mich vielleicht auch, oder nein, nicht vielleicht, und mich auch bei dir entschuldigen, dass wir als Gemeinde uns nur allzu oft um uns selbst drehen und auch dich aus dem Blick verlieren und uns nur um unsere eigenen Dinge und unsere eigene Familie kümmern. Vielleicht kann sich das ändern, vielleicht nehmt ihr das mit, habt einen Blick drauf. Es geht nicht darum, den Leuten mit Mitleid zu begegnen, aber auch nicht mit Gleichgültigkeit. Wir sind füreinander zuständig, wir sind Geschwister im Herrn und das dürfen wir auch leben. Amen.